온다.
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 스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und mal wieder willkommen zum Onda-Info 221. Ich will es mal kurz machen, denn es ist schon ganz schön spät und ich will eigentlich hier weg. Also wie fast schon üblich steht auch diese Sendung ganz im Zeichen sogenannter Ressourcen. Diesmal richten wir unsere und eure Aufmerksamkeit zuerst auf die Expo Kolumbien. Das ist keine Ressource, sondern eine Ausstellung gewesen und unser alter und neuer, aber immer noch launischer Mitstreiter hat dazu ein ebenso launisches Stimmungsbild verfasst. Und danach kommen auch schon unsere Ressourcenbeiträge, diesmal sind es zwei Stück und die werden wie immer mit unserem tollen Ressourcenbeitrags-Jingle eingeleitet. Beim ersten geht es über Ecuador, um Erdöl und Naturschutz und um das in der Verfassung verbriefte Recht auf ein gutes Leben. Denn Ecuador hat eine Idee, das Land verzichtet darauf, in der ITT-Region vorhandenes Öl zu fördern und im Gegenzug zahlt die internationale Gemeinschaft die Hälfte der dadurch verlorenen Einnahmen. Diese Idee soll auf dem Klimagipfel in Kopenhagen vorgestellt werden. Der findet bekanntlich im Dezember statt. Der zweite Ressourcenbeitrag beschäftigt sich mit der sogenannten Sojakette. Diese appetitliche Wurst erstreckt sich von der Monsanto-verseuchten Steppe Paraguays, wandert über die Weltmeere und wird in Ostdeutschland an die Schweine verfüttert, um daraus mehr oder weniger schmackhafte Schnitzel zu produzieren. Der Beitrag ist ein buntes Stimmungsbild aus Ost und Süd. Und musikalisch haben wir diesmal was Feines, denn sie stammt von einem Sampler aus Kolumbien mit dem Namen Resiste Volumen Uno. Auf dem Cover steht dazu folgendes: 30 bandas colombianas contra la guerra que reúne diversos géneros musicales como hip-hop, industrial, punk, reggae, heavy metal, ska, hardcore, electro-goss y electrónicos bajo el lema Ningún ejército defiende la paz. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Das Intro von der schon erwähnten CD stammt eigentlich von der fantastischen Band Los Crudos und wird in diesem Fall mit Hip-Hop unterlegt.
Ellos dicen que no valemos un carajo, pero durante tiempos de desesperación, de guerra, siempre golpean en las puertas nuestras. Ellos piensan que la sangre nuestra no vale para nada y perdemos la vida de los chicos que creen las mentiras. Creen que pelean para la patria y se gastan su vida. Creen que pelean para proteger lo que es nuestro. Nuestro, nosotros no somos dueños de nada, son ellos los que mandan.
A través de las diferentes actividades de Expo Colombia, seguiremos mostrando la amplia gama de oportunidades que ofrece Colombia en comercio, inversión, turismo, ciencia e investigación.
Im Rahmen der Expo Kolumbien werden wir die weiten Möglichkeiten aufzeigen, die Kolumbien in den Bereichen Handel, Investition, Tourismus, Wissenschaft und Forschung im Zusammenspiel mit seiner vielseitigen Kultur zu bieten hat. Mit diesen Worten hieß die kolumbianische Botschafterin in Berlin, Victoriana Mejía Marulanda, die Besucherin der Expo Kolumbien 2009, bei deren Eröffnungsveranstaltung am 26. Oktober im Schloss Charlottenburg willkommen. Die kolumbianische Wirtschafts-, Wissenschafts- und Kulturwoche fand bis zum 31. Oktober in verschiedenen Berliner Lokalitäten statt. Sie wurde mitunter von der durch kriegslogistische Arbeiten im Irak bekannt gewordenen Deutsche Posttochter DHL gesponsert und von kolumbianischen Wirtschaftsverbänden unter anderem in Zusammenarbeit mit GTZ und FU durchgeführt. Ziel der Wirtschaftsmesse sei es laut Veranstalterin, Deutschland, das moderne Kolumbien mit all seinen Möglichkeiten und Perspektiven vorzustellen. Sie wolle Interesse am Land und seiner Komplexität wecken, um hierdurch zu einer tragfähigen Grundlage für intensivere Zusammenarbeit, Investitionen und bilateralen Handel beizutragen. Derweil die Gäste Gratis-Schnaps schlürfend dem Tanz der prominenten Salsa-Gruppe El Mulato y su Swing Latino folgten, war der Berliner Menschenrechtsverein COICO mit Zelten vor dem Schloss präsent und informierte Besucherinnen und Passanten der Expo über die Kehrseite des angepriesenen modernen Kolumbiens. Ein Land, in dem Regierung und Paramilitarismus untrennbar miteinander verbunden ein infames System des Terrors installiert haben. Ein Land, dessen Ressourcen skrupellos von kolumbianischer Oligarchie und multinationalen Unternehmen ausgebeutet werden und wo die Enteignung und der Terror gegen die Landbevölkerung zu über 3 Millionen Binnenflüchtlingen geführt haben. Die heuchlerische Harmonie der großteils kolumbianischen Expo-Gäste wurde allerdings nicht nur von der Öffentlichkeitsarbeit Koikos begleitet, sondern auch durch eine kleine Gruppe gestört, die sich unter das Publikum gemischt hatte und nach mit Transparenten vom Salsa-Spektakel ablenkte und auf Parapolitik, Landterror und Flüchtlingskatastrophe aufmerksam machte. Ganz zu Freuden der VeranstalterInnen trat, kaum waren die einen des Schlosses verwiesen, schon das nächste Team transbischwenkend in Erscheinung und sorgte damit hoffentlich für einen leicht herben Beigeschmack bei den BesucherInnen der Ignoranzveranstaltung Expo 2009.
Von der CD Resiste Volumen 1 hören wir jetzt ein Elektrostück mit dem Namen Ausencia Automatica und die Band heißt Sensaciones Simples.
Destrucción completa de recursos naturales.
Nosotros creemos que hay una crisis ambiental en la Argentina.
Contaminación de agua, suelo, aire.
Ernährungssicherheit und Monokulturen.
Biosprit und Zerstörung des Regenwaldes.
Sojaanbau und Vertreibung von Indigenas.
Widerstand und Repression.
Schöne neue Weltwirtschaft.
Wenn ihr es genauer wissen wollt, schaut und hört nach.
In unserer Sendereihe über Ressourcen, Ressourcenausbeutung, alternative Konzepte und noch viel mehr.
Auf www.npla.de.
Es un crimen ambiental y un crimen social.
Sumac Causay, sagen Quechua-Indigenas aus Ecuador, wenn sie von einem guten Leben sprechen. Was aber heißt es, gut zu leben? Der ecuadorianische Ökonom Alberto Acosta ist dieser Frage auf den Grund gegangen.
Hemos recogido todas las experiencias, todas las prácticas, los conocimientos de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Wir haben all die Erfahrungen, die Praxis und das Wissen der indigenen Völker aufgegriffen. Wir brauchen einen neuen Lebensstil, aufbauend auf die Harmonie des Menschen mit sich selbst und seinen Mitmenschen, mit seiner Gemeinschaft, seinem Stadtviertel, seinem Land, der Welt und mit der Natur. Für uns sind das grundlegende Elemente. Aus diesen Überlegungen entstand ein Vorschlag, der die Menschheitsgeschichte einbezieht und Lösungen entwickelt, die auch mit den internationalen Debatten anschlussfähig sind. Gut zu leben heißt schließlich nicht, einen Lebensstil aufrechtzuerhalten, in dem es einigen wenigen sehr gut geht und der Rest sehr schlecht lebt. Wir müssen alle gut leben.
Pocos viven muy bien y el resto vive muy mal. No. Aquí todos tenemos que vivir bien.
Das Recht auf ein gutes Leben wurde im Jahr 2008 in der ecuadorianischen Verfassung festgeschrieben. Alberto Acosta hat damals als Energieminister und Parlamentspräsident das neue Regelwerk mit ausgearbeitet. Gut zu leben bedeutet demnach auch, darauf zu achten, dass die Natur nicht zerstört wird. Deshalb macht sich Acosta noch heute für eine innovative umweltpolitische Initiative stark, die im Dezember auf dem UN-Klimagipfel in Kopenhagen für neuen Wind sorgen könnte. Die Idee ist einfach. Entgegen der kapitalistischen Logik verzichtet Ecuador darauf, einen Teil seines Erdöls zu fördern. Das braune Gold bleibt im Boden. der Amazonas wird geschont. Im Gegenzug zahlt die internationale Gemeinschaft die Hälfte des Geldes, das dem Staat dadurch an Einnahmen verloren geht.
Das ist gut für Ecuador und es ist gut für die Welt. Man schützt die Vielfalt von Pflanzen und Tieren, das Leben einiger dort angesiedelter indigener Völker und man erspart der Menschheit die Kosten für die Reduzierung des Kohlendioxids, das durch die Verbrennung des Erdöls entstehen würde.
Das Öl, von dem die Rede ist, lagert in einer kleinen Region im Amazonas-Nationalpark Yasuni, nahe der peruanischen Grenze, im sogenannten Korridor Ishpingo-Tambococha-Tiputini, kurz ITT. Rund 850 Millionen Barrel Schweröl liegen dort unter der Erde, fast ein Viertel der bestätigten Vorkommen des Landes. Wird das braune Gold abgebaut, setzt sich eine verheerende Kette der Umweltzerstörung fort, die bereits vor über 40 Jahren begonnen hat. Damals bohrte der Texaco-Konzern das erste Loch im Dschungel. Seitdem ist die Waldfläche Ecuadors auf ein knappes Drittel geschrumpft. Auch Mobil, Elf Aquitaine, Petrobras und andere internationale Erdölunternehmen schlugen Schneisen in den Regenwald. Lecks in den Pipelines verunreinigten Boden und Wasser. Die Lebensgrundlage zahlreicher Indigener wurde zerstört. Nicht zuletzt, weil viele Pflanzen und Tiere einfach verschwanden. Ähnlich würde es auch den Menschen in der ITT-Region ergehen. Dort leben die letzten indigenen Völker, die den Kontakt zur Zivilisation meiden. Tagaeri, Taromenani, Onyamenane. Es existiert eine Artenvielfalt, wie es sie sonst nirgends auf der Welt gibt. Sollte das Erdöl im Yasuni-Nationalpark gefördert werden, bliebe davon nur noch wenig. Die Menschen müssten flüchten. Acosta verweist auch auf die Konsequenzen, die der Abbau des Öls für den Klimawandel hat.
Wenn wir das Erdöl fördern, wird dessen Verbrennung einen CO2-Ausstoß von 400 Millionen Tonnen verursachen. Die Zerstörung der Wälder wird zudem weitere Emissionen hervorrufen. Die Vorteile einer Nichtförderung sind also für die Menschheit enorm. Es wäre zugleich ein deutliches Zeichen, dass wir uns auf den Weg zu einer Wirtschaft aufmachen müssen, die unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen überwindet. Dieses globale Problem müssen wir gemeinsam lösen.
Bereits im Jahr 2007 überraschte das ecuadorianische Energie- und Bergbauministerium die Welt mit ihrem Vorschlag. 350 Millionen US-Dollar müsse die internationale Gemeinschaft jährlich aufbringen. So könne der Verlust für die Staatskasse Ecuadors kompensiert werden. Die Regierung will mit dem Geld Sozial- und Umweltprogramme fördern. Im vergangenen Jahr brachte die grüne Bundestagsabgeordnete Ute Kocsi den Vorschlag im deutschen Parlament ein und hatte Erfolg.
An dessen Ergebnisende stand, dass der gesamte deutsche Bundestag diesen Vorschlag Ecuadors unterstützt, bereit ist, da erstmal organisatorische und technische Hilfe zu leisten bei der Planung und Umsetzung des Vorschlags. Mit diesem Antrag hatte die Bundesregierung dann den Auftrag bekommen, die ecuadorianische Seite zu unterstützen und das ist dann auch geschehen.
Zwischen 30 und 50 Millionen Euro jährlich werde die deutsche Regierung in den nächsten 13 Jahren zur Verfügung stellen, erklärt Ute Kocsi. Das zuständige Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit will dagegen keine konkreten Zahlen nennen, bestätigt aber eine grundsätzliche Zusage. Die Verantwortlichen in Ecuador kündigten jüngst an, dass die UN-Entwicklungsagentur UNDP Anfang November einen Treuhandfonds ins Leben rufen werde, der das Geld verwalten soll.
UNDP hat diesem Projekt eine Priorität eingeräumt, sodass dieser Treuhandfonds in den nächsten Wochen abgestimmt sein kann und dass quasi, das ist meine große Hoffnung, zu Kopenhagen die Möglichkeit besteht, zu sagen, ja, es gibt einen Treuhandfonds und wir wissen inzwischen, dass Spanien bereit ist, auch eine Summe einzuzahlen. Also ist Deutschland und Spanien sind jetzt die beiden Vorreiter. Wenn der Treuhandfonds kommt, kann man quasi in Kopenhagen dafür werben, dass andere Staaten dieses Projekt mit unterstützen. Und dann kann man das quasi in Kopenhagen als ein revolutionäres Projekt einmalig und hervorragend, weil es von einem Entwicklungsland selber organisiert und koordiniert wird, dargestellt werden. Und wir hoffen, dass es als ein Side-Event in Kopenhagen dann auch zum Erfolg geführt werden kann.
Auch der ITT-Projektgründer Acosta spricht von einer grundlegend neuen Idee, von einer postmateriellen Entwicklungsstrategie. Mit Blick auf den Klimagipfel erklärt er, ein kleines Land hat einen revolutionären Vorschlag unterbreitet. Jetzt hat die Welt das Wort.
Estamos cansados de todos aquellos malditos ignorantes que con sus cobardes actos nos han impuesto el temor a vivir.
Terroristas, acabas con la vida sin pensar lo duro que es para uno soportar que no haya un lugar donde pueda vivir en paz.
Von der schon erwähnten CD Resiste Volumen 1, 30 kolumbianische Bands gegen den Krieg, hören wir jetzt zu guter Letzt noch ein Punkstück, das heißt Terrorista von der Band THC.
Dass Sojamonokulturen in Paraguay und Argentinien mittlerweile die Landschaften bestimmen, ist wahrscheinlich keine Neuigkeit. Und dass Schweinemastanlagen zum Beispiel in Ostdeutschland in großem Stil aufgezogen werden, hat vielleicht der eine oder andere auch schon mitbekommen. Was aber verbindet diese beiden Gegenden der Erde miteinander? Es ist die sogenannte Sojakette. Soja wird in Südamerika produziert, dann über den Ozean nach Europa verfrachtet und schließlich aufgrund seines hohen Proteinanteils an Masttiere verfüttert. Danach hat man ein schönes Stück Fleisch auf dem Teller, oder? Da Landwirtschaft auch immer die Bewohnerinnen der Produktionsgebiete etwas angeht, schauen wir uns doch mal die Gemeinden an, die durch die Sojakette miteinander verbunden sind. Fangen wir dort an, wo sie beginnt. Werfen wir einen Blick nach Mariscal López in Paraguay.
Prácticamente, según cálculo nuestro, ¿verdad? Que si no salimos, si no movilizamos.
Jetzt sehen wir, wenn wir nicht mobilisieren, wenn wir nicht auf die Straße gehen, wird unsere Gemeinde in spätestens 3 Jahren verschwunden sein. Es ist sehr traurig, sich vorzustellen, dass in 2 bis 3 Jahren diese Gemeinde, für die wir so sehr kämpfen, verloren sein wird.
Immer mehr Gemeinden verschwinden in Paraguay und anderen lateinamerikanischen Ländern für den Anbau von Soja. Dafür werden Millionen Hektar Wald gerodet. So wurde in Paraguay im Jahr 2008 auf 2,6 Millionen Hektar Land Soja kultiviert. Und das bei einer Fläche von nur 4,2 Millionen Hektar an ausgewiesener anbaufähiger Agrarfläche. Der Verlust von Lebensraum und Arbeitsmöglichkeiten durch die stark industrialisierte Landwirtschaft macht den Menschen in Südamerika schwer zu schaffen. Ein Bewohner von Mariscal López nach einer Demonstration.
Wir haben hier gegen den exzessiven Anbau von genmanipuliertem Soja demonstriert. Wir wollen nicht, dass die Umwelt verseucht wird und noch weniger diese Siedlung, in der Kinder leben. Das ist der Grund für unseren Kampf, den wir gemeinsam mit den Nachbargemeinden führen, in denen ebenfalls Soja auf dem Vormarsch ist. Wir hier in Mariscal López wollen das nicht mehr. Wir machen uns stark für Wiederaufforstung, für eine gesunde Gemeinde in einer intakten Umwelt.
Wir wollen das Land von den Brasilianern zurück, weil sie herkommen und uns mit Pestiziden vergiften, genmanipuliertes Soja anbauen und unsere Leute, die fischen gehen wollen, töten. Sie kommen hierher und nehmen sich das Land. 2000 Hektar für eine Person. Mir als Mutter von 11 Kindern steht dagegen kein Land zur Verfügung, um anzupflanzen und meinen Kindern ein Heim zu bieten.
Der Anbau von Monokulturen festigt immer mehr die ohnehin schon ungleiche Verteilung von Land in Paraguay. 3/4 des Bodens sind im Besitz von nur 1% der Bevölkerung. Landflucht und Armut sind die Folgen. Nur einige können aus dem Anbau Profit schöpfen, so zum Beispiel Anastasio Vidalopes, der Bürgermeister der Gemeinde Tecojojá im Departamento Caguazú. Der Bürgermeister ist selbst Sojabauer. Seine Felder liegen direkt neben den Gemüsefeldern anderer Einwohnerinnen der Ortschaft. Er erklärt den Vorteil von Sojaanbau für Paraguay.
Ich möchte Fortschritt. Ich möchte, dass die Einwohner eine höhere Lebensqualität erreichen können. Wir befinden uns hier in einem Gebiet mit den weltweit besten Böden. Und in der Welt fehlt es an Nahrungsmitteln. Deshalb ergreifen wir die Möglichkeit und produzieren Nahrungsmittel innerhalb der vom Gesetz festgelegten Rahmenbedingungen. Wir müssen Lebensmittel produzieren, um uns zu ernähren und um sie zu verkaufen und somit die Armut zu bekämpfen.
Wessen Armut nun genau bekämpft wird, vermag er nicht zu sagen. Die Bewohner von Tecojojá jedenfalls fühlen sich alles andere als bereichert. Die 93-jährige Franziska Benitez und der 88-jährige Hilario Martinez sind direkt betroffen.
Als wir heimkehrten, haben sie von hier bis da hinten gesprüht. Da vorne sind die Häuser von denen, die ihr Land an die Sojafarmer verpachtet haben und direkt daneben wurde gesprüht. Wir pflanzen dort Bohnen und anderes Gemüse. Herr Bürgermeister, das Gift tötet uns. Es greift uns an. Wir liegen bereits im Sterben. Sie sprühen über unserem Haus und töten alle unsere Haustiere. Wir haben schon viele aufgrund der Sprühungen verloren und bald müssen wir selbst dran glauben. Wir leiden an Bauchschmerzen. Die Sojafarmer sind hartherzig. Wir baten sie, hier nicht zu pflanzen und zu sprühen, aber sie hörten nicht auf.
Maria Santa Cruz geht über ihr Feld, das an ein Sojafeld angrenzt.
Das sind meine Bohnen. Sie tragen Früchte, aber ich fürchte, wir werden krank, wenn wir das nach den Pestizidsprühungen essen. Das Nachbarfeld ist vom Bürgermeister. Wenn sie hier arbeiten und sprühen, wird unser Feld auch mit besprüht. Alles wird nass von ihren Giften. Wenn das so weitergeht, dann wird es ernsthafte Probleme geben. Ich kenne viele Kinder, die schon jetzt nicht ausreichend zu essen haben.
Sie nehmen ihr Wasser direkt aus dem Brunnen. Der ist garantiert total verunreinigt.
Die Folgen des Pestizids Roundup Ready, das beim Sojaanbau eingesetzt wird, sind unter anderem die Wasser- und Bodenvergiftung und dramatische Gesundheitsprobleme. Nicht selten leiden Bewohnerinnen der Anbaugegenden unter Kopfschmerzen, Durchfall und Hauterkrankungen. Die Krebs- und Fehlgeburtenrate ist höher als in anderen Gebieten. Auch gab es bereits Todesfälle, die direkt mit den Sprühungen des Pestizids in Verbindung gebracht werden können. Das Lebensumfeld der Menschen in Paraguay und Argentinien ist aufgrund dieser in großem Stil angelegten industriellen Landwirtschaft also extrem beeinträchtigt. Schauen wir nun ans andere Ende dieser Kette. Dort, wo dieses in Paraguay angebaute Soja an Masttiere verfüttert wird, um dann später den Lebensmittelmarkt zu speisen. Schalten wir also nach Deutschland in den Ort Immenrode im Kyffhäuserkreis in Thüringen. Hier soll, wie in zahlreichen anderen ostdeutschen Gemeinden, eine neue Schweinemastanlage gebaut werden. Marlies Schlegel, ehemalige Bürgermeisterin und Mitglied der Bürgerinitiative Immenrode.
Hier soll eine Schweinemastanlage erweitert werden. Rund 14.000 Tiere. Wir haben aber schon eine Schweineanlage von ca. 2.000 aus alten DDR-Beständen, also übernommen und so weiter. Und wir sind der Meinung, es reicht bei uns in dem kleinen Ort mit rund 450 Einwohnern rund 5.000 Schweine zu haben. Und wir kämpfen eigentlich darum, dass unser Ort weiter sauber bleibt. Denn nebenan ist gleich ein Ferienpark. Und wir haben die Befürchtung, wenn jetzt diese Schweinemastanlage gebaut wird oder erweitert wird, dass im Ferienpark die Arbeitsplätze zurückgehen. Das heißt, dass unser Ferienpark nicht mehr besucht wird. Und das wäre für unsere Region ganz schlimm, weil in unserer Region sehr viele Leute arbeitslos sind.
Die Mitglieder der Bürgerinitiative befürchten, dass kleinere Betriebe aufgrund der Preiskonkurrenz eingehen, die Böden und das Wasser infolge der Güllemassen vergiftet werden und der Gestank die Touristen in Zukunft fernhalten wird. All das kann nicht durch die angekündigte Schaffung von Arbeitsplätzen gerechtfertigt werden, sollen doch faktisch nur 4,5 Arbeitsplätze entstehen. Auch hier würde die Lebensqualität der Menschen zugunsten einer massiven industriellen Landwirtschaft extrem sinken. Auch hier kämpfen die Menschen um ihr Lebensumfeld. Die Politiker stehen auf kommunaler Ebene hinter den Immenrödern. Die Landesregierung jedoch ist in gutem Kontakt mit dem niederländischen Investor Henry von Asten, der die Schweinemastanlage bauen will. Jürgen Schön von der Bürgerinitiative erzählt.
Der Einzelbauer wollte ja hier auch erweitern, das hat er nicht genehmigt gekriegt. Und 4 Wochen später stellt von Asten den Antrag, mit einmal geht's. Da haben sie es geprüft und haben zwar erklärt in diesem Rahmenordnungsverfahren, dass es möglich ist, die Erweiterung.
Den politischen Nutzen erklärt Falk Freiberg von der Bürgerinitiative folgendermaßen.
Er produziert die Ferkel in Nordhausen, mästet die Schweine hier und lässt sie in Weimar schlachten. Und damit ist die gesamte Wertschöpfung in Thüringen. Und daran ist sozusagen der Ministerpräsident und auch seine Partei interessiert, weil damit kann er das Bruttoinlandprodukt steigern. Und damit ist er ja wirtschaftlich gesehen in Europa, in Deutschland natürlich digital, wenn er das Bruttoinlandsprodukt steigert. Also es gibt auch ein politisches Ziel, weil das Bruttoinlandsprodukt ja auch ein Maßstab ist für die Politik, um erfolgreiche Politik abzurechnen.
Aber diese erfolgreiche Politik wird eben auf unseren Rücken ausgetragen und leisten unserer Wohnqualität. Und das kann nicht sein, da kann man auch nicht ruhig sein.
Ja, und die Politik vom Land reagiert darauf sehr zynisch und sagt, auf dem Dorf stinkt's nun mal.
An beiden Seiten der Sojakette gibt es, wenn auch in unterschiedlichem Maße, Arbeitslosigkeit, Vertreibung, Umweltverschmutzung und auch entgegengesetzte Positionen von Bürgerinnen auf der einen und Politikerinnen auf der anderen Seite. Und auf beiden Seiten der Welt gibt es den festen Willen und die Überzeugung, sich gegen die Profitgier von einigen und für den eigenen Lebensraum einzusetzen. Die Forderungen an die Politik verdeutlicht Marlies Schlegel.
Wir wären eben wirklich daran interessiert, wenn sich unsere Politiker in Erfurt, in der Landesregierung, wenn die sich mal ein bisschen stark machen würden für die Bürger und auf jeden Fall, wenn sie reagiert haben, nicht in unserem Interesse, also im Interesse der Züchter. Und das zeigt eigentlich, welchen Stellenwert unsere Politiker in Erfurt ihren eigenen Bürgern zurechnen. Also kommt das Schwein vor den Menschen. Und so weit darf es eigentlich nicht kommen.
Die Menschen in Paraguay besetzen die Ländereien, auf denen Soja angebaut wird. Oftmals kommt es dabei zu heftigen Auseinandersetzungen mit Spezialeinheiten der Polizei. Nicht selten werden dabei Aufständige bedroht, psychische und physische Gewalt wird angewandt und es gab bereits Tote. Die Menschen aus Mariscal López fordern auch für sich eine Zukunft in ihrer Heimat.
Wir wollen Gerechtigkeit. Wir haben uns hier versammelt, um unsere Rechte einzufordern. Hoffentlich hören die Behörden unsere Forderungen an und verstehen, worunter wir heute leiden. Hoffentlich können unsere Kinder später einmal davon profitieren.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.